Vor kurzem hatten wir bei Diguna eine Schulungswoche für neue Kandidaten, die sich vorbereiten auf einen Einsatz in Afrika. Und wie es in den Schulungswochen immer so ist, kriegen die Kandidaten dann ganz viel mit, was sie in Afrika gut gebrauchen können an Informationen. Und wir sprechen natürlich dort auch über Mission. Wir sind zwar ein Missionswerk, aber über Mission wird da auch gesprochen. Und auch über Evangelisation. Und meistens kommen wir dann auch auf den Missionsbefehl zu sprechen. Und ich frage dann so, ja, was steht denn da und wo steht es da? Und dann kommt häufig so die Antwort, ja, wir sollen hingehen zu allen Völkern, in alle Länder und das Evangelium dort weitersagen. Und das stimmt schon mal, ja, das ist eine richtige Antwort, aber da fehlt ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Teil. Da fehlt nämlich der Teil, den wir häufig vergessen, weil wir vielleicht von unserem Auftrag so beschäftigt und auch überwältigt sind, dass wir das überlesen, was ganz Zentrales. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Situation der Jünger zurück, als die diesen Auftrag bekommen haben. Wir lesen das und wer mitlesen will, kann es in Matthäus 28 aufschlagen, dass nachdem Jesu gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist, waren sie, denke ich, so total durcheinander und auch in sich irgendwo verloren und wussten gar nicht genau, wie es jetzt weitergehen kann und soll. Und jetzt kriegen sie den Auftrag, hinzugehen in alle Welt, wo sie doch sicherlich noch kaum irgendwann mal die Grenze von Israel so überschritten hatten. Und jetzt in alle Welt zu gehen, ist eine sehr große Hausnummer, Herausforderung. Und wäre der Missionsauftrag tatsächlich hier bei den Jüngern begonnen, dann hätte das mit großer Wahrscheinlichkeit wäre das gescheitert. Die Jünger wären entmutigt, verzagt und wären wahrscheinlich überhaupt nie losgekommen. Und das wusste der Herr Jesus und deshalb fängt es nicht mit dem Hingehen an, sondern mit seiner Regierungserklärung, indem dass er ganz klar sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und deshalb geht hin. Jesus sagt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, was ich euch aufgetragen habe. Und wisst, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage, jeden Tag. Der Missionsbefehl fängt, Gott sei es gedankt, nicht mit dem an, dass wir losgehen sollen, dass wir hingehen sollen und predigen sollen, dass wir lehren sollen oder Jesus bezeugen sollen, womit wir hilflos überfordert werden, sondern er fängt mit Jesu Autorität an. Und dadurch wird der Auftrag zu keiner untragbaren Last, keine Unmöglichkeit, die Jesus seinen Jüngern hier zumutet, sondern Jesus sagt ihnen klar, ihr geht in meinem Auftrag, in meinem Sieg am Kreuz, mit dem macht er weiter. Und seine Autorität endete nicht am Kreuz, sondern die fing da erst richtig an. Autorität, wenn wir da im Lexikon nachgucken, dann finden wir, das wird wiedergegeben mit Macht, mit Kraft, mit Kompetenz, Einfluss, Kontrolle, mit Freiheit. Das sind die Dinge, die da umschrieben werden. Und wenn wir jetzt diese Beschreibung betrachten, dann wird uns schnell klar, welche Tragweite dieser Satz hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist sozusagen, das erklärt, Jesus kann tun und lassen und nehmen und geben, was er will, wann er will, wo er will und wem er will. Und es bedeutet auch, dass jeglicher Widerstand, der sich bisher ihm entgegengestellt hat, weg ist. Den gibt es nicht mehr, der hat sich aufgelöst. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und er trägt den Namen, der über alle Namen ist und er hat die alles umfassende Autorität im Himmel und auf der Erde. Das ist der Startpunkt für einen Auftrag, der da kommt. Mir ist gegeben alle Gewalt, die Regierungserklärung Jesu und die Jünger können, nee, sie müssen sogar mit oder auch mit diesem Wissen in dieser Autorität agieren. Ansonsten ist jegliches Agieren zum Scheitern verurteilt. Das ist so wie ein Botschafter, der so die, oder ein Diplomat, der so die Autorität von seinem Heimatland, von seinem sendenden Land hat. Er kann alles tun, er kann auch nicht mal belangt werden für das, wenn er mal was falsch macht, weil er in der Autorität seines Landes unterwegs ist. Das heißt, auch alles, was uns einschüchtern will, alles, was uns Angst machen will, muss unter diesem Vorzeichen, dass Jesus alle Autorität, alle Vollmacht in der Welt hat, unser Alltagsleben bestimmen. Und auch nicht mehr, dass wir da gibt es keinen Grund zur Sorge mehr, wenn wir wissen, Jesus hat alle Autorität. Und solange die Jünger in der Abhängigkeit von Jesus leben, kann sich letztlich ihnen niemand in den Weg stellen. Natürlich, wir wissen alle, wir erleben Herausforderungen, weil immer wieder versucht wird, dass wir diese Autorität in Frage gestellt bekommen. Das heißt, wer von uns andere zu Jüngern machen möchte, muss sich der Tatsache, der Autorität Jesu Christi, immer wieder vor Augen führen, damit er Kühnheit, damit er auch Mut bekommt, Wagemut voranzugehen. Jesu Regierungserklärung: Mir ist alle Gewalt gegeben, ich darf alles, ich kann alles. Und hier einen kleinen Einschub, den ich reinbringen möchte. Glauben wir das, dass Jesus alles kann, dass er alles darf? Wie ist es da, wenn wir an Klima denken? Die Diskussionen gehen ja gerade durch die Medien. Oder wenn wir gucken, was es an Not in der Welt gibt, an Krieg, welchen Sinn oder Unsinn manchmal Politiker leben. Wenn wir über Verfolgung nachdenken, über zerbrochene Beziehungen, über die Weltwirtschaft, die am Wanken ist. Wie geht es uns da? Glauben wir das, dass Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, alle Autorität hat? Oder ist da nicht vielmehr auch Satan, der so eine riesige Macht hat? Er wird ja im Neuen Testament als der Fürst in der Welt oder auch Fürst der Luft, Herrscher der Lüfte beschrieben. Und er hat auch Macht über die Reiche in der Welt. Wenn wir das nachlesen in Matthäus Kapitel 4, da wird beschrieben, wie Jesus von Satan versucht wird und der Satan Jesus dann auf einen ganz hohen Berg führt und ihm alles zeigt, was es gibt an Macht, alles, was es gibt an Königreichen, an Herrschaften und sonst was in dieser Welt und sagt ihm: Das kannst du alles haben, wenn du jetzt niederfällst und mich anbetest. Wir wissen, wie es weitergeht. Jesus hat es nicht gemacht, sondern hat gesagt: Geh weg. Aber das zeigt ganz klar, Satan hat Macht in dieser Welt. Aber nur über das, was in der Welt ist. Er hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was in Gottes Reich passiert. Er hat überhaupt keine Macht und Einfluss in dem, was in Gottes neuer Welt geschieht. Er hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was auf den, dem Gott, dem Jesus neues Leben gibt, ewiges Leben gibt. Er hat über nichts Macht, was aus Christus ist. Da ist er limitiert. Aber sonst alles, was wir sehen in der Welt, hat er auch Macht darüber. Und wir lesen in 1. Johannes in Kapitel 5, Vers 12, dass es wichtig ist, dass wir dieses Leben, was Jesus gibt, haben. Wer Jesus hat, der hat eben genau dieses Leben, dieses ewige Leben, wo Satan keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann. Und wer Christus nicht hat, der hat halt dieses Leben nicht. Und Satan, der ist am Toben, ich will aber jetzt nicht zu viel über ihn reden, aber er ist ja besiegt, seine Macht wurde gebrochen, hier am Kreuz. Und das bisschen restliche Leben, was er noch in sich hat, das gebraucht er jetzt, um alles, was Gott gut gemacht hat, zu zerstören. Er ist tödlich verwundet und nutzt noch das restliche bisschen Leben, was er noch in sich hat, um das, was Gott gut gemacht hat und was auch Gott ehrt, seine Schöpfung darstellt, um das kaputt zu machen. Egal was, egal wann und wie, das ist sein Programm, das will er machen. Ob das in der Umwelt ist oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und er gebraucht dafür sogar das, was Gott als Allerbestes gemacht hat, nämlich den Menschen. Über den Menschen sagt Gott: Es ist sehr gut, was hier geworden ist. Und er zerstört anstelle, der Mensch fängt dann an zu zerstören, anstelle zu bewahren. Und der Mensch ist immer noch des Menschen Feind. Und das erleben wir in unserem Alltag. Und das ist auch das Werk, was Satan macht. Er degeneriert, er zerstört und pervertiert alles, was Gott gut geschaffen hat, damit es schlecht dastehen soll. Und er möchte auch uns zerstören. Hat er jetzt auch alle Macht? Nein. Gibt es einen Kampf zwischen ihm und Gott? Nein. Ist Gott vielleicht in Gefahr zu unterliegen? Nein. Die Bibel sagt uns da ganz klar, nein. Der Kampf ist entschieden. Der Kampf ist gekämpft. Und Gott ist nirgendwo und niemals in Gefahr. Er ist gekämpft und entschieden am Kreuz von Golgatha. Da ist alles entschieden worden. Denn Christus ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören, lesen wir im 1. Johannesbrief in Kapitel 3, in Vers 8. Und der Satan ist besiegt durch den Tod Jesu am Kreuz. Und die Auferstehung und das Leben in Christus feiern wir heute, auch wenn wir nachher noch die Mahlfeier miteinander haben. Das ist entschieden ist, dass Jesus gewonnen hat und dass da kein Kampf mehr ist. Und unter diesem Sieg dürfen wir uns stellen und in dem Sieg dürfen wir auch unterwegs sein. Weil Jesus Christus hat im Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit, unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durchs Evangelium. Im 2. Timotheus ist diese Aussage zu finden. Und bei allem Wüstenwüten, was Satan noch machen kann, noch nicht mal die Pforten der Hölle kann die Gemeinde Gottes überwinden. Das ist gut zu wissen. Lasst uns die Allmächtigkeit und die Autorität, dass Gott alle Macht hat und dass Jesus alle Macht hat, vor Augen halten, damit wir nicht irregeleitet werden durch andere Störfeuer, die da reinkommen. Wir singen auch nicht ohne Grund, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Weil Jesus alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Deshalb, darum geht hin. Das ist mein zweiter Punkt. Darum geht hin. Und dieses Wörtchen ist ganz wichtig. Es gibt den Hinweis, dass die Autorität und die Vollmacht Jesu Christi ganz wichtig ist für das, was jetzt kommt, für das, was wir hingehen sollen. Das ist die Grundlage dafür. Ohne das geht's nicht. Und für den Auftrag auszuführen, ist es überlebensnotwendig, dass sich ein Jünger Jesu in dieser Autorität bewegt. Darum geht's. Interessant ist hier, wenn wir das reingucken und als ich mich da mehr mit beschäftigt habe und auch noch nachstudiert habe, dass in dem Griechischen hier nicht für das Gehen die Befehlsform steht, das Imperativ, du musst jetzt gehen, geh jetzt oder geh, sondern dass es anders hier steht. Und wir verstehen ja das oft so, wir müssen jetzt losgehen, wir müssen unseren Standort verlassen, um andere zu Jüngern zu machen. Darum geht es gar nicht primär. Wenn wir es als Befehl verstehen, dann entsteht da leicht ein Verständnis, dass das zu Jünger machen so ein vorprogrammiertes Abarbeiten von dem Dienst ist. Und wir sehen den Dienst dann auch als eine besondere Gabe, weil da muss man ja woanders hingehen. Und dann ist es scheinbar logisch, wenn man dann denkt, ja, wenn ich diese Gabe, diese Berufung nicht habe, dann gilt es zu Jüngern machen mir nicht, sondern dann gilt es nur für ein paar Besondere, die diesen Ruf eben, diese Berufung haben, loszugehen und zu Jüngern zu machen. Von daher ist vielleicht die bessere Übersetzung, während ihr geht, macht andere, alle Menschen in der Welt zu Jüngern. Also während ihr unterwegs seid, während du dein Leben lebst, mach Menschen aller Völker zu Jüngern. Trifft es vielleicht viel besser. Und dann ist es geht hin, also keine Entscheidung oder so eine bewusste oder geplante Entscheidung von mir, sondern es ist ein Resultat, was das Leben, meine Beziehung mit Jesus eben hervorgibt. Und Gott gibt uns Herausforderungen, Möglichkeiten, jedem Einzelnen, dass uns Situationen begegnen, wo wir das machen können. Wo wir ganz individuelle Möglichkeiten haben, andere in Jüngerschaft weiterzubringen, in Jüngerschaft weiterzuführen. Jesus selber hatte ja die gleiche Herangehensweise. Für ihn war Jüngerschaft ein Teil von seinem täglichen Leben, von seinem täglichen Weg. Wir lesen ganz häufig in den Evangelien, wie Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern und wie er dann auch durch Gottes Geist geleitet in Situationen den Jüngern erklärte, was hat es mit dem Reich Gottes auf sich, wie ist es mit diesem und wie ist es mit jenem. Auf dem Weg sein und andere mitnehmen in Nachfolge, das ist Jüngerschaft und auch andere zu Jünger machen. Er hatte da kein ausgesprochenes Jüngerschaftstraining angesetzt, obwohl es die gibt und die auch sehr gut sind. Da will ich überhaupt nur ermutigen dazu. Aber es ist nicht nur begrenzt dahin. Um zu Jüngern zu machen, muss ich das Bewusstsein haben, auch die Bereitschaft, Menschen in ihrem Umfeld, in die Beziehung, in den Kontakt mit Jesus zu führen. Das kann dann sein, dass der Metzger seiner Kundschaft Jesus vorstellt. Kann sein. Oder der Geschäftsmann seinem Geschäftspartner. Oder der Lehrer seinem Kollegen, der Schüler, der Student, seinen Kommilitonen oder Mitschülern. Oder der am Band steht, dem, der neben ihm am Band steht, Jesus nahe bringt. Und jeder übt diesen Dienst an dem Ort aus, wo Gott ihn hingestellt hat. Das ist Jüngerschaft, von der Jesus hier redet. Und macht so in seinem täglichen Weg, in dem, was er unterwegs ist, im täglichen Leben, andere zu Jüngern. Das geht sogar im Urlaub. Wir haben es erlebt. Wir waren vor kurzem noch im Urlaub mit unserem Wohnwagen. Waren ziemlich müde. Das Zeltlager hat doch bei uns Alten gewisse Kräfte gefordert. Und wir waren froh, als wir dann endlich Ruhe hatten. Und wollten eigentlich gar nicht groß da reden und mit Leuten sprechen. Unsere Nachbarin, die im nächsten Wohnwagen war, oder die beiden, ein Ehepaar, die im nächsten Wohnwagen waren, die sind so Dauercamper, kamen immer nur am Abend vorbei. Wir haben uns erstmal gewundert, was mit denen auf sich hat. Die war sehr auf Ordnung bedacht und hat auch geguckt, dass nirgendwo ein Papierchen rumliegt und sonst was, auch bei allen Plätzen. Und auch sehr kontaktfreudig. Sie kam und wollte gerne reden, wissen, wer hier neben ihr ist. Und als wir so am Nachmittag, es war ja schön warm, Chillen waren in unserer Sonnenliege, so uns am Erholen waren, am Relaxen, dann sprach sie Anna darauf an, was denn das für eine große Narbe an ihrem Bein ist von dem Unfall, der in Afrika war, hat sie dann erklärt. Und als das Wort Afrika fiel, da war die Frau wie elektrisiert, das habe ich noch nie erlebt, kann ich ganz ehrlich sagen, sowas. Auf jeden Fall, sie kam dann immer wieder und wollte so ein Häppchen wissen. Ich bin dann eingenickt irgendwann, Nickerchen gemacht. Und dann kam sie und als ich dann aufwachte, saß dann Anna bei ihr dann vor ihrem Wohnwagen bei einer Tasse Kaffee und hat dann mit ihr darüber geredet. Was hat's denn mit Afrika, was hat's mit Mission und mit dem allem auf sich? Und das ging dann weiter. Das war noch fast eine halbe Woche, die da noch so ins Lande zog. Sogar bis am letzten Abreiseabend, wo wir noch schon alles gepackt haben, kam sie noch extra mit dem Auto angefahren. Ja, sie würde ja ganz gerne uns so, aber sie will ja überhaupt nicht zur Last fallen und so. Ja, um was geht's denn? Ja, hättet ihr heute Abend Lust und Zeit, wir würden euch gerne in ein Restaurant einladen. Okay, eine Woche kenne ich die Dame oder kennen wir die und die laden uns dann ins Restaurant zum Essen. Nein, sind wir da hingegangen und hatten eine wunderbare Möglichkeit, dann zu viert, ihr Mann war auch da, der war ruhiger, über Afrika, Missionsarbeit, Gott, Jesus, den Glauben, über unsere Überzeugungen reden zu können und so unseren Glauben zu bezeugen. Gott bereitet Begegnungen vor und schenkt uns immer wieder Möglichkeiten, auch dann, wenn wir sehr müde sind, wenn wir Urlaub machen, und er schenkt dann wunderbare Begebenheiten und Begegnungen. Wie es mit dem Ehepaar jetzt weitergeht, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Ich weiß nur, auf dem Weg sein oder geht hin oder während wir gehen, während wir leben, während wir unser Leben leben, machen wir Menschen aller Länder zu Jüngern Jesu. Das ist der Auftrag, den wir haben. Bemerkenswert ist, dass hier auch das geht hin zu einem Befehl erhoben wird, wo es gar nicht da steht, sondern wenn ihr schon unterwegs seid, dann macht es. Und das zu Jüngern machen zu einer Möglichkeitsform abgewertet wird. Also zu Jüngern machen ist der Auftrag. Das Hingehen nicht unbedingt, weil ihr seid auf dem Weg, egal wo wir hingehen. Zu Jüngern machen ist der Auftrag. Und dadurch, dass wir dieses oft verwechseln, ist an vielen Stellen eine Situation entstanden, wo sich dann häufig nur noch die Profis um Jünger kümmern, also die wir dann als Profis in Anführungsstrichen bezeichnen, kümmern sich um Jüngerschaft, die Pastoren, die Lehrer oder sonst irgendwelche, die das auch unermüdlich tun, obwohl es der ganze Leib Christi tun sollte, nämlich jeder von uns an dem Platz, wo er hingestellt ist. Und zu Jünger machen ist ja nicht abgeschlossen, wenn sich jemand bekehrt, sondern dann fängt es erst an. Dann lasse ich den anderen teilhaben an meinem Leben. Wie lebe ich das als Christ? Dann lernt er laufen als Christ. Das muss eingeübt, eintrainiert werden. Das ist ja nicht nur bei einem Gemeindegründungsprojekt, so was uns der David vor zwei Wochen erzählt hat, was er da erlebt mit Jüngerschaft, sondern es betrifft uns ja auch hier. Und wir sollten der Aufforderung Jesu da auch Folge leisten. Jesus fordert seine Jünger dazu auf, das zu wiederholen, was sie von ihm immer wieder erlebt haben. Sie mit hineinnehmen in den Alltag. Und Jüngerschaft ist, die Allmacht Gottes im praktischen Leben kennenzulernen. Die Allmacht Gottes im alltäglichen Leben lieben zu lernen. Und aus dieser Allmacht Gottes heraus als Zeuge in der Welt unterwegs zu sein. Den anderen auch am eigenen Leben teilhaben zu lassen und ihn in die Gegenwart des Allmächtigen und des lebendigen Gottes miterleben lassen, wie es ist, und ihn auch näher an Jesus ranzuführen. Wie macht man das? Ich habe hier was mitgebracht, so Päckelsalz. Wir können vom Salz lernen. Lass uns das vom Salz lernen. In Matthäus 5, in Vers 13 spricht Jesus ganz praktisch davon und er erklärt mit dem Bild vom Salz seinen Jüngern, was es mit Jüngermachen auf sich hat, nämlich vom Salz zu lernen. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus hier. Interessant, er sagt nicht, ihr werdet es irgendwann mal sein oder ihr sollt es werden oder ihr sollt es sein, sondern er sagt ganz klar, ihr seid's. Punkt. Ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus gebraucht das Bild aus dem Alltag, um zu zeigen, wie wichtig es ist oder auch welche Aufgabe das Jüngermachen und Jüngersein beinhaltet. Das Salz besaß im Altertum einen hohen Wert. Es war richtig Währung. Das war Bares aufzuwiegen, also Geld gegen Geld bar aufzuwiegen. Heute kennen wir das nicht mehr so. Wir schmeißen es im Winter ja auf die Straße, damit es auftaut und wir schneller unterwegs sein können. Aber es hatte im Altertum auch mehrere Aufgaben, Funktionen. Zum einen natürlich, es würzt oder es gehört ins Essen rein. Es macht das Essen schmackhaft. Es verleiht dem Geschmack. Und es dient auch dazu, dass wir unseren Mineralienhaushalt auffüllen können. Es war auch gebraucht als Konservierungsmittel. Gerade dann, wenn man keinen Kühlschrank oder keine Gefriertruhe hat, ist es eine gute Möglichkeit, Fleisch oder Fisch oder anderes mit Salz haltbar zu machen. Gute Alternative. Und außerdem wurde es auch noch für religiöse Zwecke verwendet, im Tempel, im Dienst dort, wenn es um Reinigung ging. Dann hatte das die Aufgabe der reinigenden Funktion. In Israel wurde das Salz damals hauptsächlich aus dem Toten Meer gewonnen. Das hatte aber dann die Nebenwirkung, dass es sehr viele andere Mineralien dort dabei waren und es dann Verunreinigungen in dem Salz gibt. Das lesen wir auch, wenn wir dann über das Salz mehr noch lesen in der Bibel. Aber das Salz, und das ist vielleicht das, was das Ausschlaggebende ist, weshalb Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, es ist die Wirkung vom Salz. Das ist das Entscheidende, die Wirkung vom Salz. Und darin unterscheidet sich das Salz ganz klar von anderen Lebensmitteln. Es hat einen eigenen Geschmack, wenn man so ein Päckchen Salz umschüttet in ein anderes Behältnis, was so in der Küche besser ausschaut, dann hat man so einen Geschmack in der Luft oder so einen Duft auch in der Luft und wenn man es auf die Zunge nimmt, hat man einen eigenen Geschmack. Das Interessante beim Salz ist, dieser Geschmack geht nicht verloren, auch wenn ein anderes Lebensmittel hinzukommt. Gibt das Salz immer noch den gleichen Geschmack ab, aber alle anderen Lebensmittel gewinnen an Geschmack durch das Salz. Wenn kein Salz drin ist, haben die anderen Lebensmittel oft keinen Geschmack. Salz hat einen eigenen Geschmack und behält diesen eigenen Geschmack. Und genauso soll auch das Leben von dem Jünger Jesus sein. Wir sollen den eigenen Geschmack, den Jesus uns gibt, bewahren und einsetzen, einbringen in die Gesellschaft rein. Wenn Veranstaltungen oder Aktivitäten auch im nichtchristlichen Bereich sind, Salz bringt den guten Geschmack. Und ihr seid das Salz der Erde, ihr bringt den guten Geschmack. Und dabei nimmt das Salz nicht den Geschmack der anderen an, der anderen Lebensmittel. Wir müssen nicht den Geschmack der Welt annehmen, um einen guten Geschmack in der Welt zu sein. Salz ist immer salzig, sonst ist es kein Salz. Und zum Salzen braucht sich das Salz nicht anstrengen. Das ist normal. Salz salzt. Das ist die Natur von Salz. Und das gilt auch für uns als ein Jünger Jesu. Ihr seid Salz der Erde. Das ist eure Natur, unsere Natur. Da brauchen wir keine besonderen Techniken erlernen, um unser Umfeld zu würzen. Ist nicht notwendig, sondern wir sollen einfach auf eine natürliche Art Salz sein. Das, was uns Jesus in uns reingelegt hat, leben. Das meint, wir sind im Geistlichen natürlich und wir sind im Natürlichen geistlich. Und so sind wir unterwegs. Und die Menge macht's. Das wissen auch vor allem die schon mal gekocht haben. Salzt man zu viel, wird das Essen versalzen und ungenießbar. Salzt man zu wenig, ist die Mahlzeit fad. Noch eine andere wichtige Eigenschaft möchte ich hervorheben vom Salz. Denkt dran, ihr seid das Salz der Erde. Salz, und das weiß jeder Gastwirt, macht durstig. Deshalb tut er ein bisschen mehr rein, er denkt ja auch ans Geschäft. Und Jesus sagt, wer durstig ist, der komme und nehme das Wasser des Lebens kostenlos. Lasst uns die Leute durstig machen nach lebendigem Wasser, durch das, dass wir Salz sind. Wenn Leute uns erleben, dass sie einen Hunger und einen Durst bekommen nach lebendigem Wasser, was Jesus anbietet. Das ist die Aufgabe vom Salz. Durst. Letzte Woche hatte ich eine interessante Unterhaltung mit einem unserer Mitarbeiter. Der ist Kenianer, ist mit seiner Familie gerade in Deutschland und er ist in Dillenburg auf der Schule und lernt dort Deutsch, macht den Deutschkurs, ich weiß nicht, C1 oder ich weiß nicht, wie das heißt. Und lernt auch in dem Einbürgerungs- oder Orientierungskurs für das, was Deutschland ausmacht, vieles über Deutschland kennen. Und da kommt dann auch ins Gespräch mit ganz vielen Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, die irgendwo herkommen. Und mit einem dieser hat er ein Gespräch gehabt, er hat mir davon berichtet. Das ist ein türkischer Mann aus Haiger. Mit dem hat er sich darüber unterhalten, auch wie es so ist, als Nichtdeutscher hier in Deutschland unterwegs zu sein. Er sagte, Haiger ist gut. Haiger ist besser als andere Städte. In anderen Städten, da kam schon einiges rum, in anderen Städten ist vieles sehr schwierig. Da gibt es viel Gewalt, Streit und Probleme. Haiger ist anders, Haiger ist besser. Ich will das jetzt nicht sagen, um dass wir hochnäsig oder sonst wie werden, aber einfach um was aufzuzeigen. Und in dem Gespräch sagte er dann, dieser türkische Mitbewohner, dass es in Haiger besser ist, denkt er, liegt daran, dass es hier so viele Christen gibt. Salz macht einen Unterschied. Ein starkes Zeugnis. Ihr seid das Salz der Erde. Beim Zeltlager, und damit komme ich zum Ende von der Predigt. Beim Zeltlager wurde jeden Abend mit der Nachtwache in Gelöbnis gesprochen. Der Nico war dort der Polizeichef und der Polizeichef hat immer dann so einen Stamm vom Lager so genommen und die hingestellt und hat gesagt, wir die Schweden, und die haben dann nachgeredet, wir die Schweden, wir versprechen, dass wir heute Nacht gut aufpassen werden, die Kinder, dass wir heute Nacht gut aufpassen, dass wir nicht einschlafen werden, dass wir mutig unsere Rundgänge auch im Dunkeln machen, dass wir alle Eindringlinge festnehmen werden und dass wir nicht über die Schlafsäcke der anderen stolpern und ähnliches. Damit hat er sie eingenordet für den Dienst der Nachtwache. Lass mich in einer ähnlichen Form die Predigt in drei Sätzen zusammenfassen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne innerlich mitsprechen. Wir sind das Salz der Erde, auch hier in Haiger. Während wir unser Leben leben, sollen und wollen wir Menschen aus allen Völkern zu Jüngern Jesu machen. In unserem Alltag und ebenso bei Veranstaltungen in der Gemeinde, dem Marktplatzgottesdienst, dem Hessentag oder sonstigen. Und wir können das nur durch und mit Jesus Christus, dem alle Autorität und Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ihm sei alle Ehre. Amen.